Ich freue mich, heute auch am ersten Sabbat wieder in diesem neuen Jahr haben wir eine neue Verkündigerin unter uns. Maria Bürger wird heute zu uns sprechen. Sie kommt aus der Gemeinde Aachen West, Action for Jesus. Und sie studiert nicht nur das Wort Gottes, sie ist noch Studentin, studiert Elektrotechnik, sagte sie mir gerade. Ja, kennengelernt habe ich sie in Mühlenramende. Und sie wird heute zu uns sprechen und ich freue mich drauf und wünsche dir dazu Gottes Segen.
So, ich habe für euch alle eine Geschichte, deswegen können die Kinder heute mal sitzen bleiben bei den Eltern. Und zwar, als ich so 6 Jahre alt war, mussten meine Eltern mal auf eine Reise für eine Woche. Und in dieser Woche sollte ich bei meinen Großeltern leben, was für mich eigentlich überhaupt kein Problem darstellte, denn meine Großeltern wohnen bei uns um die Ecke und deswegen kannte ich eh die Gegend und ich konnte ja auch weiterhin meine beste Freundin sehen. Also war es für mich alles in Ordnung. Außerdem bei den Großeltern wird man ja auch immer so schön verwöhnt und da darf man ja ganz manche Dinge, die man bei den Eltern nicht darf und deswegen war es überhaupt eigentlich, ja, überhaupt kein Problem. Und ich sollte in dem Wohnzimmer schlafen. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass also hier, wo ich jetzt gerade stehe, so das Sofa ist, wo ich drauf liegen sollte. Und da hinten ist ja die Tür, da hinten war dann auch die Tür vom Wohnzimmer. Und da hinten, wo diese Glaswand ist, da könnt ihr euch so eine große Kommode vorstellen. Und auf dieser Kommode stand eine ziemlich große Holzfigur, also ungefähr so groß. Und es war so ein holzgeschnitzter Hirte. Eigentlich alles gar kein Problem. Ich kannte so die Räumlichkeiten meiner Großeltern. Und der Tag verlief auch schon ziemlich gut. Und als dann die Nacht kam, ja, sollte ich dann so langsam auf mein Sofa klettern und dann da schlafen und das Licht wurde ausgemacht. Tja, und dann gab es schon das erste Problem. Es war alles so dunkel und so unheimlich. Es war überhaupt nicht meine gewohnte Schlafumgebung. Und als ich dann so ganz vorsichtig die Augen aufgemacht habe, boah, da habe ich mich erschrocken. Auf dieser Kommode, da stand überhaupt nicht mehr dieser Hirte. Da war ein riesengroßer Kopf. So ein Kopf von einem Löwen. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe direkt geschrien nach Oma. Die kam zum Glück auch sofort angerannt und fragte mich natürlich, was überhaupt los ist, ja, warum ich denn da schreie. Ich habe die Situation erklärt, also dass da so ein komischer Löwe ist und der mich anstarrt und ich kann überhaupt nicht schlafen. Ja, sie hat geguckt, aber das Licht war an und der Hirte stand wieder da. Ja, und sie meinte dann nur, mach dir keine Sorgen, die Engelchen sind da, die behüten dich und der Heiland, Jesus ist auch da und schlaf einfach wieder. Aber ich war so aufgewühlt und ich hatte trotzdem Angst und Oma konnte ja auch nicht neben mir schlafen, das Sofa war viel zu eng. Und da musste also eine andere Lösung her. Und was meine Großmutter dann gemacht hat, war, dass sie im Nachbarzimmer, also hinter der Tür in der Diele, ein kleines Licht angemacht hat und hat dann die Tür einen Spalt aufgelassen, sodass immer so ein bisschen Licht ins Wohnzimmer reinkam. Bei dieser Lösung war ich dann ziemlich zufrieden und konnte dann auch sehr schnell einschlafen. Ich möchte mit euch 1. Könige 19 bis 21 lesen. Und er, also Elia, ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schafats, der gerade mit 12 Gespannen vor sich her pflügte. Er selbst aber war bei dem 12. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Da verließ er die Rinder und lief hinter Elia her und sagte, »Lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen.« Er aber sagte zu ihm, »Geh, kehre um, denn was habe ich dir getan?« Da kehrte sich von ihm ab, nahm das Gespann Rinder und schlachtete sie. Und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten und sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Also in diesen Versen lesen wir die erste Begegnung der zwei größten Propheten des Alten Testaments. Nur, wer war Elia und wer war Elisa? Genau das möchte ich mit euch heute etwas genauer betrachten. Also Elia bedeutet, mein Gott ist Yahweh. Gott ist der Herr. Und der lebt in einer ziemlich düsteren Zeit. Denn die Israeliten hatten den Gottesdienst vollkommen verändert. Sie hatten sich dem Götzendienst zugewandt. Und das lag vor allem daran, dass Jerobeam König war. Der diente Gott zwar weiterhin auch und betete ihn auch an, aber auf einer vollkommen anderen Art und Weise, wie Gott das gar nicht vorgesehen hatte. Und als dann Ahab an die Macht kam, da setzte er dem Ganzen noch so ein i-Tüpfelchen auf. Denn der sagte, nicht Gott ist der Herr, Baal ist der Herr. Da heißt es nämlich in 1. Könige 21, 25 bis 26, es hat in der Tat keinen gegeben wie Ahab, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Und er handelte ganz abscheulich, indem er den Götzen nachlief. Also Ahab etablierte den Götzendienst. Und dann war es Elias Aufgabe zu sagen, hey Baal, du bist total bescheuert. Nicht Baal ist der Herr, Gott ist der Herr. Und er allein hat Anspruch auf unsere Verehrung. Also anders ausgedrückt, Elia war ein Kämpfer für die richtige Lehre, für das richtige Dogma, das eben so krass verschoben war in dieser Zeit. Und bei Elia finden wir, dass er durch die Wunder, die Gott durch ihn wirkte, dass dadurch einfach die Größe, Macht und Herrschaft, aber vor allem das Gericht Gottes gezeigt wurde und gezeigt wird. Also in seinem Leben gibt es sehr viele Gerichtswunder. So betet er ernsthaft und es regnet 3,5 Jahre lang nicht. Oder ein anderes Beispiel, als Elia von Ahabs Sohn, dem Ahasia, verfolgt wird und die Soldaten gerade dabei sind, ihn zu schnappen, da betet er wieder und es fällt Feuer vom Himmel, sodass die Soldaten verbrannt werden. Also Elia wird von Gott berufen, die Herrschaft, Größe und das Gericht zu zeigen. Elisa bedeutet, Gott ist meine Hilfe. Und Elisa hat einen gegenteiligen, aber auch ergänzenden Auftrag. Denn die Wunder, die er tut, sind Gnadenwunder. Das Handeln Elisas ist durch die Hilfe und Barmherzigkeit geprägt, im Gegensatz zu Elia, der eigentlich nur das Gericht bringt. Da gibt es zum Beispiel die Stadt Jericho, die verflucht ist und deren Quellen ungesund sind, sodass eben lauter Missernten entstehen und kein richtiges, gesundes Wasser mehr da ist. Und dann geht er hin und nimmt eine Schale voll Salz und kippt das in den Brunnen. Und das Wasser wird gesund. Und alle können wieder trinken und die Ernten werden wieder gut. Oder in der großen Hungersnot. Da schüttet er Mehl über die wilden Früchte, die giftig sind. Und alle werden satt. Also er zeigt, wenn man so will, dass mitten in dieser düsteren Zeit Gottes Barmherzigkeit immer noch da ist. Gott hat Gefallen daran, uns zu helfen. Gott ist Liebe. Er ist gnädig. Und genau das zeigt Elisa. Bei Elia sehen wir, dass er in diesen 3,5 Jahren, in denen es nicht regnet, am Bach Krit wohnt und dort von Raben mit Brot und Fleisch versorgt wird. Also man sieht, dass Elia eine äußerliche Absonderung praktiziert. Und das ist auch gut so. Wir müssen uns auch manchmal von Menschen trennen, absondern, die uns herunterziehen. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 33, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wir sollen uns nicht der Welt moralisch anpassen. Und dann kommt wieder Jesus und fordert uns auf, Gottes Wort den Menschen nahe zu bringen. Und genau das macht Elisa. Der sondert sich nicht ab. Der ist mitten in der Gesellschaft. Er ist dort, wo die Menschen sind. Also es ist zum Beispiel diese große Koalition zwischen diesen Edomitern, den 10 Nordstämmen und den 2 Südstämmen gibt und die gegen Moab ausziehen wollen, ohne Gott gefragt zu haben, da ist Elisa mitten unter ihnen. Und als sie dann so durch die Wüste ziehen und die Wasservorräte zu Ende gehen und die Krieger dann Elisa bitten, doch irgendwie Wasser herzuholen, da fordert er sie auf, Gruben in der Wüste zu graben, sodass diese mit Wasser gefüllt werden. Er tadelt sie nicht, weil sie vorher Gott nicht gefragt haben, ob es richtig ist, in den Krieg gegen Moab zu ziehen. Er zeigt auch nicht mit dem Zeigefinger auf sie, so wie vielleicht Elia das gemacht hätte. Nein, er ist mitten unter ihnen und er hilft ihnen. Er ist da, wo Not ist. Damit wir überhaupt Gottes Güte, sein Erbarmen und seine Rettung verkünden können, da müssen wir auch nah bei den Menschen sein, die Gott eben nicht kennen. Also ich denke, dass Elia und Elisa beide einen Teil von Jesus verkörpern. Denn Jesus hatte Zeiten, in denen er sich zurückgezogen hat. Er hat aber auch Zeiten, wo er ganz nah bei den Menschen war. Er hatte die Botschaft, dass Gott allein Anspruch auf unser Leben hat. Er hatte die Botschaft des Gerichts. Er war aber auch ein Stückchen Elisa, sodass die Leute staunten über die Worte, die aus seinem Mund hervorkamen. Also in groben Zügen kann man feststellen, dass Elia und Elisa irgendwie überhaupt nicht zueinander passen. Und jetzt treffen sie sich hier das erste Mal. Elia ist in einer total tiefen Krise. Wie ihr wisst, der Gottesdienst war verändert worden. Die Israeliten beteten jetzt die Götzen an. Und Elia hatte jetzt den Auftrag, eben dafür zu sorgen, dass das Volk wieder zur Vernunft kommt und wieder erkennt, wer der einzig wahre Herr ist. Nur das Problem war, es lief irgendwie nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Und da sagt er dann in Vers 10, und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Also, mit anderen Worten, Gott, ich habe mich wirklich für dich eingesetzt. Ich habe meine Heimat verlassen. Ich habe allen gezeigt, wo es lang geht. Ich habe mit dem König richtig mal Tacheles gesprochen und nichts ist passiert. Ich setze mich ein und was passiert? Nichts. Ich allein bin übrig geblieben. Gut, wenn man den Text weiterliest, wird man feststellen, er ist nicht alleine übrig geblieben. Es gab noch, durchaus noch andere, die Gott wirklich richtig gedient haben. Aber hier in dem Moment sieht er das nicht. Er ist wütend. Er ist in einer tiefen Depression und er hat nur noch einen Wunsch. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug, Herr. Nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Also Elia hat sich wirklich danach gesehnt, dass sein Dienst auf Erden zu Ende geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr euch fühlt. Mag sein, dass ihr Angst vor der Zukunft habt. Jetzt ist das neue Jahr da und es kommen viele Neuigkeiten auf uns zu. Mag sein, dass das euch Angst macht. Oder ihr steckt gerade in einer zwischenmenschlichen Krise. Irgendeine Beziehung ist angeknackst. Vielleicht ist es aber auch die Gesundheit, die euch irgendwie zu schaffen macht. Vielleicht wird euch aber auch einfach nur der Dienst für den Herrn zu schwer. Aber dann könnt ihr sicher sein, dass Gott Trost schenkt. Nämlich Gott hat hier Elia nicht erhört. Er hat ihm sehr wohl klar gemacht, wer alleine unterwegs ist, brennt schneller aus. Und deswegen hat er jetzt Trost für ihn. Er stellt ihm nämlich Elisa zur Seite. Ich weiß nicht, welche Person immer an deiner Seite ist. Auf wen kannst du dich voll und ganz verlassen? Wer kennt dich in- und auswendig? Wer ist immer da, wenn du in Not bist? Wenn du dich alleine fühlst? Wer liebt dich so, wie du bist? Und bei wem kannst du getrost alle Masken fallen lassen? Wir sollten als Christen auch nicht alleine unterwegs sein, denn wir sind ergänzungsbedürftig. Wir brauchen die anderen als Hilfe, als Unterstützung. Denn Gemeinschaft ist Gottes Aufwind für seine Nachfolger. Und er, Elia, ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schafats, der gerade mit 12 Gespannen vor sich her pflügte. Er selbst aber war bei dem 12. Die beiden waren nicht nur vom Charakter vollkommen unterschiedlich, sondern auch von der sozialen Herkunft. Über Elia wird gesagt, dass er ein Tischbiter ist. Also er kommt aus Tischbe in Gilead und das bedeutet, dass er ein Zugewanderter ist. Einer, der keinen Grundbesitz hat und somit aus ärmlichen Verhältnissen kommt. Dagegen muss der Bauernhof von Elisas Eltern wohl richtig groß gewesen sein, so eine Art Großgrundbesitzer. Denn es heißt, dass er mit 12 Gespannen pflügt. Über Elisa wird sonst nicht sehr viel gesagt, wie er vorher war, welches Wesen er hat. Es gibt nur ein sehr kleines Detail und da heißt es, er, also Elisa, selbst aber war bei dem 12. Er war bei dem 12. Was bedeutet das? Vor allem, was sagt uns diese Kleinigkeit über seinen Dienst, über sein Wesen? Ich denke, hier wird mit einer sehr feinen Feder etwas niedergeschrieben. Denn ich stelle mir das so vor. Er ließ 11 Knechte antanzen und da hat er die Aufgaben verteilt. Also du machst den Acker und du musst dich um das und das kümmern. Und dann hat er sich nicht an die Seite gestellt und hat geguckt, ob ja die Furche gerade geworden ist. Nein, er ist in die Scheune gegangen und hat das 12. Joch rausgeholt. Er hat selbst Hand angelegt. Seine geistliche Aufgabe war es von Gott, auch im Volk einen geistlichen Neubruch zu pflügen, sodass diese wieder fruchtbar wurden für Gott und ihm somit wieder Dank und Ehre darbringen zu können. Das wusste er hier noch nicht, der Elisa. Aber er hatte sehr wohl verstanden, dass Gott möchte, dass wir treu sind in den Dingen, in denen wir uns befinden. In Lukas 16, Vers 10 heißt es, wer im Geringsten treu ist, ist auch im Vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Gott hatte ihn, also den Elisa, in den ganz alltäglichen Aufgaben und Dingen vorbereitet auf das, was ihm noch bevorstand. Er ruft ihn mitten aus der Arbeit und gibt ihm dann einen neuen Dienst. Und genauso hat das Gott auch mit Mose gemacht. Wisst ihr, was Mose gemacht hat? Als Gott ihm gerade die neue Aufgabe gab, Mose war dabei, die Schafherde seines Schwiegervaters zu hüten. Also Gott sucht bei uns, dass wir uns auszeichnen, egal ob wir jetzt am Kochtopf stehen oder in der Werkstatt rumschrauben. Er möchte, dass wir treu sind, dass wir uns bewähren als seine Diener. Und wenn wir das nicht lernen, dass wir treu sind in den Umständen, in denen wir uns befinden, dann können wir auch nicht davon ausgehen, dass wir irgendwie geistlich groß wachsen oder dass wir größere Aufgaben bekommen. Lasst uns treu sein. Wir müssen treu sein und das auch im Kleinsten. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Da verließ er die Rinder und lief hinter Elia her und sagte: Lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er aber sagte zu ihm: Geh, kehre um, denn was habe ich dir getan? Kein Wort spricht Elia. Der geht einfach hin und zack, Mantel über Elisa. Und der versteht auch sofort, worum es geht. Denn dieser Überwurf des Mantels ist ein Zeichen der Besitznahme. Also komm, folge mir nach, führe du meinen Auftrag weiter. Elisa ist auch bereit mitzugehen. Er hat nur eine sehr kleine Bitte. Denn er möchte sich vorher von seiner Familie verabschieden. Also eigentlich ist es so ähnlich wie bei der Berufung der Jünger durch Jesus. Aber hier lässt Elia den Abschied zu. Er hat nur einen wichtigen Satz. Denn er sagt: Denn was habe ich dir getan? Gedenke, was ich dir getan habe. Vergiss nicht deine Berufung. Auch wir dürfen nicht vergessen, was für Aufgaben wir haben, welche Berufung wir haben, was Gott für uns getan hat. Gerade bei so viel Stress im Alltag. Vergiss das nicht. Gott hat eine Aufgabe mit dir. Der hat einen super Plan mit jedem von uns. Und jeder von uns hat da einen Platz. Er braucht dich. Ganz dringend, sonst funktioniert sein Plan überhaupt nicht. Also vergiss nicht deine Berufung. Da kehrte Elisa sich von ihm ab, nahm das gespannte Rinder und schlachtete sie. Und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten und sie aßen. Nachfolge bedeutet die vollkommene Hingabe für Gott, für Jesus. Und genau diese Hingabe zeigt Elisa darin, dass er die Rinder schlachtet und das Geschirr verbrennt. Also mit den materiellen Dingen, die Gott ihm geschenkt hat, macht er jetzt anderen eine Freude. Denn er veranstaltet sozusagen eine Grillparty, um dann so richtig Abschied nehmen zu können. Und mit dem Verbrennen zeigt er aber auch ganz klar, dass es kein Zurück mehr gibt. Er lässt sich keine Hintertür offen, zurück in sein altes Leben gehen zu können. Er verlässt alles. Er hat sicherlich die materiellen Dinge geliebt und auch gehegt und gepflegt. Seine Familie und seine Freunde waren ihm auch wichtig. Aber als der Ruf kam, da war er bereit, alles stehen und liegen zu lassen und zu folgen. Da waren all diese Dinge kein Hindernis für ihn, keine Fessel. Was hält dich davon ab, Gott nachzufolgen? Oder was ist deine Fessel? Da machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Obwohl Elisa aus einer sozial viel höheren Schicht kam, war er sich nicht so schade, Elia zu dienen. Später, als er dann öffentlich auftrat, sagten die Menschen nämlich Folgendes über ihn: Elisa ist hier, der Sohn des Schafats, der Wasser über Elias Hände goss. Der Wasser über Elias Hände goss. Also Elisa hat wirklich die niedrigsten Dienste getan. Und so kannten ihn die Menschen, als einen ergebenen Diener Gottes. Und bevor Elia dann in den Himmel geholt werden sollte, da kommt es zu folgendem Gespräch. Da sagte Elia zu Elisa: Bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Elisa sagte: dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben werde. Da sagte er, du hast Schweres erbeten. Also es ist interessant. Elisa hatte in der ganzen Zeit, in der er Elia gedient hat, festgestellt, dass dieser voll und ganz vom Heiligen Geist geführt wird. Und jetzt hat er eine Bitte. Wenn Elia geht, möchte er auch so in der Kraft Gottes dienen, wie Elia das getan hat. Nur warum sagt dann Elia, du hast Schweres erbeten? Elia wusste, dass das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist nur möglich ist, wenn man auch ein geheiligtes Leben führt. Also das heißt, wenn man wirklich Gott Herr in seinem Leben sein lässt. Und dann fügt er etwas Merkwürdiges hinzu. Wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird dir das gegeben werden. Wenn aber nicht, dann wird es dir nicht gegeben werden. Also mit anderen Worten, Elisa, du musst mich im Auge behalten. Und wenn du mich nicht im Auge behältst, wenn du den Blick von mir abwendest, dann wirst du dieses Erbe nicht bekommen. Elisa hat das Erbe bekommen, weil er den Blick nicht von Elia abgewendet hat. Und genau das wünsche ich uns auch, vor allem für dieses neue Jahr. Unsere Idealfigur ist nämlich Jesus Christus. Er ist unser Vorbild. Lass uns also nicht den Blick von dem lenken, der uns frei macht von aller Schuld, der uns über alles liebt, der immer da ist, der unser Erlöser und Erretter ist. Mit seinem Tod hat er uns ein wunderbares Erbe geschenkt, das einmal später so toll sein wird, wie man es sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und Jesus ist immer da, wenn du dich alleine fühlst, wenn du in Not bist, wenn alles total verworren erscheint, er ist da. Er lässt dich nicht alleine. Er ist derjenige, der dir den Weg weist. Also lass uns den Blick auf Jesus Christus lenken, vor allem in diesem neuen Jahr. Das ist echt mein Wunsch an euch alle, dass wir in diesem Jahr ganz klar den Blick auf unseren Erlöser lenken. Das Licht, was Oma für mich im Nachbarzimmer angemacht hat, war für mich sehr beruhigend. Immer wenn ich nachts die Augen aufmachte, konnte ich ganz klar erkennen, dass es diesen Löwen auf dieser Kommode da definitiv nicht gab. Es war wirklich nur der Hirte. Und dieses Licht gab mir die Möglichkeit, die Dinge, die mir in der Dunkelheit Angst machten, jetzt in einer vollkommen anderen Perspektive zu sehen. Amen.